NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio Andreas Flocken. Willkommen, meine Damen und Herren. Und das sind einige unserer Themen. Bußgeld statt Gefängnis. Iran lässt die beiden inhaftierten deutschen Journalisten frei. Proteste in der arabischen Welt. Weiter Demonstrationen in Libyen und Bahrain. Plagiatsaffäre. Neue Vorwürfe gegen Verteidigungsminister zu Guttenberg. Proteste und Krawalle. Neonazi-Aufmarsch in Dresden. Und gegen Ende der Sendung das Wichtigste vom Sport. Mehr als 4 Monate saßen sie im Iran in Haft. Jetzt wurden die beiden deutschen Reporter freigelassen. Sie mussten eine Geldbuße zahlen. Die Journalisten hatten versucht, den Sohn einer zum Tode verurteilten Iranerin zu interviewen. Über die Freilassung der Reporter ein Bericht von Ulrich Pick.
Die beiden in Iran festgehaltenen Journalisten Markus Hellwig und Jens Koch sind auf freiem Fuß. Dies hat das Auswärtige Amt in Berlin bestätigt. Zuvor hatten iranische Medien berichtet, der Fall der beiden Deutschen, die seit Oktober im westiranischen Tebris einsaßen, sei abgeschlossen und sie müssten eine Geldstrafe von knapp 40.000 Euro pro Person zahlen. Wie es heißt, sind die beiden Männer zur Stunde auf dem Weg von Tebris in die iranische Hauptstadt. Die Nacht dürften sie in der Residenz der deutschen Botschaft in Teheran verbringen. Hellwig und Koch waren am 10. Oktober bei dem Versuch verhaftet worden, den Sohn und den Anwalt von Sakineh Mohammadi Ashtiani zu interviewen, welche damals wegen Ehebruchs zum Tod durch Steinigung verurteilt worden war. Den beiden Journalisten wurde ein Verstoß gegen die Visabestimmungen vorgeworfen, denn sie waren mit einem Touristenvisum und nicht mit einem Pressevisum in den Iran gekommen. Vor und während ihres Aufenthaltes in Tebris standen sie mit der in Köln lebenden und aus Iran kommenden Aktivistin Mina Ahadi in Kontakt, der sie später vorwarfen, sie habe sie nicht über die Gefährlichkeit der Reportagereise aufgeklärt. Von Deutschland aus waren zwischenzeitlich fast verzweifelte Versuche unternommen worden, die beiden Männer freizubekommen. So ließ ihr Blatt, Bild am Sonntag, nach anfänglichem Schweigen zahlreiche Prominente zu Wort kommen, die an die iranische Staatsführung appellierten. Zudem schickte das Auswärtige Amt Staatssekretär Wolf-Ruthard Born eigens zur Vermittlung nach Teheran. Zuletzt in der aktuellen Ausgabe des Spiegel baten die Schwestern der beiden Journalisten um Gnade. Kurz nach Weihnachten konnten Hellwig und Koch in einem Hotel in Tebris 2 Verwandte treffen. Die Begegnung, die ursprünglich für die Festtage erwartet worden war, hatte sich mutmaßlich aus inneriranischen Gründen heraus verzögert. Die beiden Frauen waren zuvor in Teheran mit Irans Außenminister Ali Akbar Salehi und dem deutschen Botschafter Bernd Erbel zusammengekommen.
Der Erfolg der Opposition in Tunesien und Ägypten hat Auswirkungen auf die gesamte Region. Die Menschen in der arabischen Welt fühlen sich ermutigt, demonstrieren für Freiheit und Menschenrechte. Auch in Libyen. Dort gehen die Sicherheitskräfte von Revolutionsführer Gaddafi aber massiv gegen die Demonstranten vor. Die Berichterstattung darüber versuchen die Behörden allerdings zu verhindern. Informationen von unserem Korrespondenten in Kairo, Peter Steffel.
Wie der arabische Fernsehsender Al Jazeera meldete, seien in der Stadt Masrata bei heftigen Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten im Laufe des Tages weitere 8 Menschen gestorben. Die Polizei hatte offenbar das Feuer eröffnet und einige der Demonstranten tödlich verletzt. Sollte das stimmen, hätte sich die Zahl der Opfer weiter erhöht. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch gab die Zahl der Menschen, die bislang bei den Unruhen in Libyen ums Leben gekommen sind, mit 84 an. Von offizieller libyscher Seite hieß es heute, diese Zahl sei bei weitem übertrieben. Das entspreche nicht der aktuellen Lage. Man habe nur 16 Tote registriert. Nachdem am frühen Morgen eine Spezialeinheit der libyschen Armee unter dem Kommando von Khamis Gaddafi, einem Sohn des Revolutionsführers, im Osten des Landes mit offenbar brutaler und rücksichtsloser Härte gegen Gaddafi-Gegner vorgegangen war, sollen sich in der Stadt Benghazi alle Polizeikräfte inzwischen zurückgezogen haben. Nach Medienberichten hätten Bewohner sich in Bürgerwehren organisiert, um ihre Stadtviertel zu schützen. Auf seiner Internetseite berichtet der arabische Fernsehsender Al Arabiya, dass bereits mehrere Städte Libyens von Regimegegnern kontrolliert würden. Der Sender bezieht sich hierbei auf Augenzeugen, die anonym telefonisch über die Geschehnisse vor Ort berichten. Unterdessen soll al-Saadi Gaddafi, ein anderer Sohn des libyschen Staatschefs, zwischen die Fronten geraten sein. Nach einem Flug per Helikopter in den Osten des Landes, wo sich das Zentrum des Aufstandes gegen Gaddafi befindet, soll er nur knapp einer aufgebrachten Menschenmenge entkommen sein. Wo er sich derzeit befindet, ist unklar. Spezialkräfte der Armee sollen in Marsch gesetzt worden sein, um den Gaddafi-Sohn zu retten. Sein Hubschrauber sei in Flammen aufgegangen, hieß es. Alle Informationen, die derzeit aus Libyen kommen, lassen sich nicht überprüfen, da es derzeit im Land keine verlässlichen unabhängigen Quellen gibt. Internationale Journalisten waren vor Tagen aufgefordert worden, das Land zu verlassen. Die Staatsmacht hatte vergangene Nacht das Internet lahmgelegt. Damit will man offenbar zum einen verhindern, dass weitere Nachrichten über die Geschehnisse in Libyen an die Weltöffentlichkeit gelangen. Und zum anderen, damit sich Regimegegner über die Internetplattform Facebook nicht zu weiteren Protesten verabreden und so koordinieren können.
Proteste und Demonstrationen gibt es seit Tagen auch in Bahrain. Die USA sind hier besonders besorgt, denn der kleine Golfstaat ist ein wichtiger Stützpunkt für die 7. US-Flotte. Nach den gewaltsamen Zusammenstößen der vergangenen Tage hat die Herrscherfamilie heute ihre Soldaten aus den Straßen zurückgezogen. Damit will man den Weg freimachen für einen Dialog mit der Opposition. Aus Bahrain meldet sich Carsten Kühntop.
Nach Tagen der Eskalation nun offenbar der Versuch einer Deeskalation. Am Mittag trat die Armee den Rückzug an und verschwand aus dem Stadtbild von Bahrains Hauptstadt Manama. In einer Erklärung hieß es, der Kronprinz Sheikh Salman bin Hamad al-Khalifa habe in seiner Eigenschaft als Vize-Oberkommandierender der Streitkräfte angeordnet, dass das Militär von den Straßen abzieht. Stattdessen werde die Polizei für Ruhe und Ordnung sorgen. Nur wenige Stunden zuvor, am Freitagnachmittag, hatte die Gewalt ihren Höhepunkt erreicht, als Soldaten das Feuer auf unbewaffnete Demonstranten eröffneten, zu sehen auf einem Video, das per YouTube um die Welt ging. Mit erhobenen Armen gingen Protestierende auf Soldaten zu und skandierten »Friedlich, friedlich«. Dann fielen Schüsse, Demonstranten gingen zu Boden. Offenbar hatten die Soldaten aus nächster Nähe mit scharfer Munition geschossen. Womöglich markiert dieses Ereignis einen Wendepunkt. Wie es scheint, hatten die Hardliner in der Regierung überzogen. Unter großem Druck des Auslands, sich zu mäßigen, teilte der König am Abend mit, er habe den Kronprinzen damit beauftragt, einen nationalen Dialog einzuleiten. Der Kronprinz gilt seit langem als Reformer und als der Gegenpol innerhalb der Königsfamilie zum Ministerpräsidenten. Der ist als knallharter Sturschädel in weiten Kreisen der Bevölkerung verhasst. Ob die Opposition nun die Einladung zu einem Dialog annimmt, ist offen. Viel dürfte vom Verlauf der Ereignisse in den nächsten Stunden abhängen. Wie es scheint, hat die Opposition das Ringen um den Perlenplatz im Zentrum von Manama gewonnen. Der Ort, wo Demonstranten zur Wochenmitte noch friedlich kampiert hatten, bis Sicherheitskräfte ihn am frühen Donnerstagmorgen blutig räumten. Nach dem Abzug der Armee war heute zunächst noch die Polizei mit einem Großaufgebot auf dem Platz. Als am Nachmittag wieder die ersten Demonstranten zum Platz kamen, gab es Zusammenstöße und die Polizei setzte Tränengas ein. Doch nach kurzer Zeit gaben die Sicherheitskräfte auf. Augenzeugen berichteten, wie aus heiterem Himmel seien die Polizisten abgezogen, fast schon fluchtartig. Auf einmal waren dann wieder Tausende auf dem Platz. Sie feierten ihren ersten kleinen Sieg. Einige machten sich umgehend daran, wieder Zelte aufzuschlagen.
Sie hören auf NDR Info und WDR 5 das Echo des Tages. Verteidigungsminister zu Guttenberg unter Druck. Er kämpft um sein Amt. Die Plagiatvorwürfe haben den CSU-Politiker mehr in Bedrängnis gebracht als die bisherigen Bundeswehraffären. Auf dem Spiel steht jetzt die Glaubwürdigkeit des Verteidigungsministers. Auch nach seiner Erklärung gestern ging die Diskussion um den CSU-Politiker heute weiter. Aus Berlin, Georg Schwarte.
Unsinn. Das ist alles, was Verteidigungsminister zu Guttenberg auf die Frage einfällt, ob er denn auch an Rücktritt gedacht habe. Dem Magazin Focus sagt er weiter, es bleibe sein Anspruch, seiner Glaubwürdigkeit und Autorität gerecht zu werden. Die mittlerweile als Plagiatsaffäre bezeichnete Debatte über die Doktorarbeit des 39-Jährigen, sie geht trotzdem auch an diesem Samstag ungebremst weiter. Selbst eine Solidaritätsadresse der Kanzlerin an ihren Verteidigungsminister scheint nötig.
Also ich stehe zu der Arbeit von Karl Theodor zu Guttenberg und zu ihm natürlich auch als Persönlichkeit. Er hat das getan, was notwendig war, nämlich sich offen geäußert, hat gesagt, ich werde da, wo Fehler passiert sind, mit der Uni Bayreuth auch zusammenarbeiten. Die Universität hat das zu bewerten und ich glaube, damit hat er gezeigt, dass er mit dieser Angelegenheit sehr offensiv umgeht.
Etwas zu offensiv, sagen heute die Kritiker. In den Zeitungen hämische Überschriften. Guttenberg bleibt Baron, titelt die Berliner Zeitung und der SPD-Politiker Sebastian Edati ätzt. Guttenberg möge sich an seinem Showmaster-Kollegen Thomas Gottschalk ein Beispiel nehmen. und ebenfalls seinen Rücktritt ankündigen. Dazu immer neue Vorwürfe, Gutenberg habe abgeschrieben. 80 Passagen seien mittlerweile identifiziert. Die Berliner Zeitung schreibt, selbst aus einer Proseminarsarbeit eines Studienanfängers habe er kopiert. Der Spiegel meldet vorab, der heutige Minister habe beim Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages 2004 als CSU-Abgeordneter ein 10-seitiges Papier zum Thema Gottesbezug in der US-Verfassung bestellt und es später nahezu vollständig in seine Dissertation einfließen lassen. Ohne Quellenangaben. SPD-Fraktionsgeschäftsführer Thomas Oppermann forderte den Bundestagspräsidenten Lammert auf, diese neuen Vorwürfe umgehend zu untersuchen. Gutenberg hätte, sollten diese neuen Anschuldigungen stimmen, sein Abgeordnetenmandat missbraucht und seine Promotion auf Kosten der Steuerzahler geschrieben. Die SPD hat bei Lammert mittlerweile schriftlich nachgefragt, wie oft zu Gutenberg den wissenschaftlichen Dienst zwischen 2002 und 2007 in Anspruch genommen habe. Steht die Kanzlerin, sollte der Plagiatsvorwurf stimmen, trotzdem weiter zum Minister. Merkel weicht heute im SWR-Interview aus.
Ich halte überhaupt nichts davon, irgendwelche Spekulationen jetzt anzustellen. Das, was in diesen Tagen auf der Tagesordnung steht, das hat Karl Theodor zu Gutenberg gemacht. Er hat gesagt, wenn er auch Menschen Unrecht getan hat, dadurch, dass er eine Quelle nicht angegeben hat, dann tut ihm das besonders leid.
Ungeachtet der Kanzlerinnen-Solidarität hält der Vorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands, Präses Nikolaus Schneider, das Krisenmanagement des Ministers für unglücklich. Gutenbergs Erklärung vom Freitag sei darauf angelegt gewesen, nach wie vor das Signal zu geben, alles in Ordnung. Das aber, so Schneider im Deutschlandfunk, wirke immer noch wie ein Lavieren. Laut einer Emnet-Umfrage sind derzeit 68% der Deutschen gegen einen Rücktritt des Ministers, 27% waren dafür. Der Minister bleibt vorerst öffentlich dabei. Rücktrittsgedanken seien Unsinn.
Am Hindukusch bildet die Bundeswehr afghanische Soldaten aus und operiert gemeinsam mit ihnen. Partnering heißt dieses Konzept. Ein Konzept, das nicht ganz frei von Risiken ist, wie sich gestern gezeigt hat. Ein afghanischer Soldat schoss wild um sich, tötete 3 Bundeswehrsoldaten. Mehrere wurden verletzt. Die Truppe ist geschockt. Kai Küstner.
Es war ausgerechnet ein Afghane, der die Deutschen im Lager eigentlich hätte schützen sollen, der für den verheerendsten Anschlag auf die Bundeswehrtruppen seit April vergangenen Jahres verantwortlich ist. Der Soldat der afghanischen Nationalarmee verkehrte seine Pflicht ins Gegenteil und feuerte mit seiner Waffe auf die Menschen, die er hätte bewachen sollen. Der Gouverneur der Provinz Bachlan, in seiner Einschätzung noch sehr vorsichtig, sagte dem ARD-Hörfunkstudio Südasien, erste Anzeichen deuteten darauf hin, dass der Angreifer aus politischen Motiven gehandelt habe und Verbindungen zu terroristischen Netzwerken haben könnte. Die Taliban hatten gestern allerdings bestritten, dass es sich bei dem Amokschützen um einen ihrer Kämpfer gehandelt habe. Das Verteidigungsministerium in Kabul versprach, den Vorfall zu untersuchen. Ein hochrangiger Vertreter sei in die Region entsandt, um die genauen Umstände zu klären. Gestern war zunächst noch unklar gewesen, ob der Attentäter tatsächlich Soldat der afghanischen Armee war oder sich nur verkleidet hatte, um sich bewaffnet Zugang zum Camp zu verschaffen. Präsident Hamid Karzai sprach davon, dass die Deutschen von einem Mitglied der afghanischen Nationalarmee getötet worden seien. Uns stimmt dieser Vorfall sehr traurig. Er macht uns und die Menschen in Deutschland sehr niedergeschlagen. Deutschland ist einer der alten historischen Freunde Afghanistans. Es hat unserem Land immer geholfen und hat unseren Menschen immer zur Seite gestanden. Ich spreche im Namen der afghanischen Bevölkerung, der Regierung und den Menschen in Deutschland mein Mitgefühl aus. Es war das erste Mal überhaupt, dass sich in einem an und für sich streng gesicherten Bundeswehrcamp ein solch tödliches Geschehnis zutrug. Es traf die Soldaten völlig unerwartet. Der Amokschütze war kurz zuvor noch mit den Deutschen zusammen außerhalb des Lagers unterwegs gewesen. Als er sich wieder im gesicherten Stützpunkt befand, gab er die tödlichen Schüsse ab. Seine Opfer waren gerade auf dem Abstellplatz für ihre Fahrzeuge mit Instandsetzungsarbeiten beschäftigt. Dass ausgerechnet einer ihrer Schützlinge, einer der Afghanen, die von den Deutschen ausgebildet werden, die Waffe gegen sie richten würde, damit konnten sie nicht rechnen. Es gehört zum neuen Erfolgsrezept der Schutztruppe ISAF, sich mit afghanischen Sicherheitskräften zusammenzutun, Seite an Seite mit ihnen Patrouillen zu fahren, Schießübungen zu machen, auch Operationen gegen die Taliban durchzuführen, um sie so auszubilden und auf die Zeit nach dem Abzug der ausländischen Truppen vorzubereiten. Dieses sogenannte Partnering wird vor allem von den US-Amerikanern vorangetrieben. Aus Sicht vieler Beobachter ist das der einzige Weg, die Afghanen fit zu machen für die Zeit ab 2014. Denn in diesem Jahr sollen ja die einheimischen Polizisten und Soldaten für die Sicherheit im Land zuständig sein. Dass diese Art der Ausbildung, dieses Partnering, risikoreicher ist, war jedoch auch immer klar. So hatten im Süden des Landes, wo Briten und Amerikaner stationiert sind, wiederholt Afghanen auf ihre Ausbilder geschossen. Erstmals sind nun offenbar auch Deutsche Opfer dieser Strategie geworden. Verteidigungsminister Guttenberg warnte allerdings davor, damit das Partnering insgesamt in Frage zu stellen. Die Bundeswehr hatte mit der Umsetzung des Konzepts im vergangenen Jahr begonnen, das damals allerdings nur schleppend anlief, weil den Deutschen, wie viele Soldaten damals beklagten, schlicht der Partner zum Partnern fehlte, die afghanische Truppe mit der Aufgabe einfach überfordert schien oder in anderen Landesteilen so gebunden war, dass es für das Partnern keine Chance gab. Dieser Zustand hatte sich jedoch in den letzten Monaten deutlich verbessert. Genauso wie die Sicherheitslage insgesamt in Nordafghanistan. Die tödlichen Schüsse des vermeintlichen Freundes jedoch dürften weder das Sicherheitsgefühl der deutschen Truppe noch das Vertrauen in die afghanischen Partner stärken.
Die großen Industrie- und Schwellenländer versuchen, Lehren aus der Finanzkrise zu ziehen. Eine Erkenntnis ist, dass man viel stärker als bisher zusammenarbeiten muss. Wie diese Kooperation aber konkret aussehen soll, darüber beraten seit gestern die Finanzminister auf dem sogenannten G20-Treffen in Paris. Heute ging diese Konferenz zu Ende und man ist sich näher gekommen. Aus der französischen Hauptstadt Christoph Wöss.
Es gibt ein Ergebnis, aber ein mageres. Die Finanzminister der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer haben sich im Grundsatz darauf geeinigt, künftig stärker darauf zu achten, dass sich die wichtigsten Volkswirtschaften der Welt nicht weiterhin so unterschiedlich entwickeln wie zurzeit. Denn das, da sind sich alle einig, ist die größte Bedrohung des weltweiten Wachstums. Um zu erkennen, wo die Unterschiede liegen, wo also Gefahr droht, wurden bestimmte Indikatoren entwickelt. Als gefährlich gilt es nun, wenn die Staatsverschuldung oder das Haushaltsdefizit besonders hoch liegt. Eine bittere Pille für die USA, wo sich die Schulden auf 90% der Wirtschaftsleistung belaufen. Aber auch die private Sparquote wird künftig genauer angeschaut. Nicht so gut für Deutschland, denn dass die Leute hier viel sparen, heißt andererseits, dass sie wenig konsumieren. Nicht als Wachstumsrisiko erwähnt sind die Währungsreserven eines Landes, ein Zugeständnis an China mit seinen 2,8 Billionen Dollar Rücklagen. Dafür haben die Chinesen zugestimmt, dass künftig auch der Wechselkurs eines Landes genauer angeschaut wird. Das ist ein großer Schritt. Denn bislang legt die Regierung in Peking den Wechselkurs des Yuan selbst fest. Auch deshalb sind die chinesischen Produkte so billig und auch deshalb ist das Land Exportweltmeister geworden. Um Hungerrevolten wie zuletzt in Nordafrika künftig zu vermeiden, soll verhindert werden, dass sich Nahrungsmittel und Energie explosionsartig verteuern. Dazu setzen die G20-Minister auf mehr Transparenz. Internationale Organisationen sollen regelmäßig offenlegen, wie lange die Vorräte noch reichen. So soll Spekulanten das Geschäft verdorben werden.
Ein Bericht von Christoph Wöss. In Dresden hatten Neonazis für heute mehrere Aufmärsche angekündigt. Das wollten die Dresdner nicht ohne weiteres so hinnehmen. Sie haben zu Gegendemonstrationen aufgerufen. Mehrere tausend Menschen kamen zusammen, um den Aufmarsch der Rechtsextremisten zu stoppen. Einzelheiten aus Dresden von Carsten Wolf.
Früh am Morgen startete die Polizei ihre Kontrollen an den Zufahrtsstraßen nach Dresden. Es gab erste Staus, eine erste Blockade von Gegendemonstranten, Straßenbahnen standen Schlange. 11 Uhr begannen vor 50 Dresdner Kirchen Mahnwachen und kleine Andachten, wie vor dem Gebäude des Deutschen Evangelischen Kirchentages, der in diesem Jahr in Dresden stattfindet. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Thierse, SPD, startete hier seinen Besuch in Dresden.
Ich halte es für wichtig, dass nicht der öffentliche Eindruck entsteht, dass Polizei und Justiz hier in Dresden das Demonstrationsrecht der Neonazis schützen und dabei das Demonstrationsrecht der Demokraten einschränken. Das wäre ein sehr fataler Eindruck.
Angespannt die Situation zur Mittagszeit im Wohngebiet hinterm Hauptbahnhof. Das Viertel abgeriegelt, Demonstrationsgruppen von verschiedenen Seiten. Anwohner Steffen Wagner sagt.
Einerseits Meinungsfreiheit, okay, Demokratie, okay, aber es muss alles seine Grenzen haben. Ich hoffe bloß, dass nicht allzu viel passiert, dass nicht viele Menschen zu Schaden kommen.
Am frühen Nachmittag ist dann zu hören, dass irgendwo in der Südvorstadt hinterm Hauptbahnhof linke autonome Demonstranten zurückgedrängt wurden. Wasserwerfer und Schlagstöcke seien zum Einsatz gekommen. Auf der Budapester Brücke bildet sich irgendwann ein Demonstrationsstau. Gegen 15 Uhr entspannt sich hier die Lage. Die Neonazis hätten nicht zu ihrem Kundgebungsort kommen können, hieß es von deren Versammlungsleiter. Dann direkt hinterm Hauptbahnhof das Gerücht, die Kundgebung der Neonazis wird aufgelöst, was die Polizei kurz nach 16 Uhr bestätigt. Die Rechtsextremen verschwinden im Hauptbahnhof, sie wollen nach Leipzig fahren. Die Freude über das Auflösen der einen Neonazi-Kundgebung war am Nachmittag das eine. Sie hielt nicht lange. Es eskalierte die Lage im Stadtteil Plauen, wo etwa 1200 Neonazis eines anderen Anmelders auf hunderte Gegendemonstranten trafen. Die Polizei soll zunächst noch völlig unterbesetzt gewesen sein. Die Lage in Dresden bleibt angespannt. Der Abend könnte lang werden.
Morgen wird in Hamburg gewählt, Auftakt zu einer ganzen Reihe von Landtagswahlen in diesem Jahr. In der Hansestadt ist Christoph Ahlhaus erst wenige Monate erster Bürgermeister als Nachfolger von Ole von Beust. Doch der CDU-Spitzenkandidat hat keinen Amtsbonus. Bei Umfragen liegt er abgeschlagen hinter seinem SPD-Herausforderer Olaf Scholz. Wie die Wahlforscher von Infratest DIMAPT die politische Stimmung in Hamburg einschätzen, das weiß Stefan Schölermann.
In Stadtstaaten wie Berlin, Bremen oder Hamburg spielen die Spitzenkandidaten der Parteien für das Wahlergebnis eine größere Rolle als in Flächenländern. Aus Sicht der Meinungsforscher von Infratest DIMAP ist es deshalb keine allzu große Überraschung, dass CDU-Spitzenmann und erster Bürgermeister Christoph Ahlhaus gegenüber seinem Herausforderer Olaf Scholz von der SPD bei den Umfragen seit Wochen hinten liegt, sagt Roberto Heinrich von Infratest DIMAP in Berlin. Ahlhaus, so sehen es offenbar viele Hamburger, war ganz einfach der falsche Kandidat.
Olaf Scholz gewinnt vor allem im Kontrast gegenüber dem Amtsinhaber. Er gilt als sympathischer, er gilt als glaubwürdiger, er gilt als kompetenter in Wirtschafts- und sozialpolitischen Fragen und er gilt für Hamburg wahrscheinlich nicht unbedeutend, eben auch als hanseatischer.
Diese persönlichen Kompetenzwerte von Scholz, sie stehen für das Vertrauen der Bürger in die politische Schaffenskraft, schlagen durch auch auf seine Partei, die SPD. Was am Wahlabend außerdem zu Buche schlagen dürfte, ist die Tatsache, dass es das schwarz-grüne Modell in der Hansestadt von Anfang an schwer gehabt hat, sagt Infratest DIMAP.
Wir sehen es in den Kompetenzwerten. Die CDU hat gegenüber 2008 deutlich verloren, gerade in den Feldern, die klassischerweise der Union zugeschrieben werden. Wirtschaft, Arbeitsmarkt. Die GAL dagegen hat ihr Kompetenzprofil weitgehend halten können, zum Teil sogar ausbauen können.
Für die Meinungsforscher ist deshalb klar, es herrscht Wechselstimmung in der Stadt und die Zeichen stehen daher seit Wochen auf Rot-Grün. Doch die Enttäuschung über den gegenwärtigen Senat könnte einen weiteren Mitspieler wieder auf die politische Bühne zurückbefördern, die FDP.
Die FDP kann sich natürlich Hoffnung machen als Folge der Implosion der CDU. Das heißt, enttäuschte CDU-Wähler, für die die Stimmabgabe zugunsten von SPD und Grünen keine Option ist und die dennoch zur Wahl gehen wollen. Ich könnte mir vorstellen, dass viele bürgerliche Wähler oder einige bürgerliche Wähler darauf setzen, dass bei einem Scheitern von rot-grünen Verhandlungen die FDP vielleicht auch als Koalitionspartner auch gebraucht werden würde.
Zu den festen Faktoren in der politischen Landschaft an Elbe und Alster zählt mittlerweile die Linkspartei. Zwar wünschen nur die wenigsten ihre unmittelbare Regierungsbeteiligung. In der Opposition aber weisen viele Wähler der Linkspartei eine feste Rolle zu.
Die Linkspartei gehört sicherlich nicht zum politischen Establishment Hamburgs, wovon sie sicherlich auch profitieren dürfte am Wahlsonntag. Sie wird aber gerade in Gerechtigkeitsfragen relativ stabil als Anwärter der kleinen Leute wahrgenommen. Seit Wochen ist sie in den Kompetenzbewertungen in Fragen sozialer Gerechtigkeit ähnlich gelagert, ähnlich bewertet wie in 2008.
Die größte Unbekannte bei der morgigen Wahl ist das komplizierte Wahlsystem, bei dem die Hamburger insgesamt bis zu 10 Stimmen für das neue Landesparlament abgeben können. Normalerweise profitieren von solchen Mehrstimmensystemen eher die kleinen Parteien. In Hamburg aber könnte das anders sein, sagt Roberto Heinrich.
Es kann aber auch sein, dass die SPD mit einem sehr populären Spitzenkandidaten auch Wähler kleinerer Parteien überzeugen kann, ihre Stimmen oder einen Teil ihrer Stimmen für die SPD zu vergeben. Insofern ist es nicht ausgemacht, dass wirklich die kleinen Parteien die Gewinner des Wahlsystems sind. Es könnte am Wahlsonntag auch die SPD sein.
Ein Bericht von Stefan Schölermann. Es wird 18.54 Uhr. Sie hören das Echo des Tages. Die Sendung können Sie sich auch als Podcast herunterladen auf den Internetseiten von ndr.de/info oder wdr5.de. Er war 4 Jahre regierender Bürgermeister von Berlin, von 1977 bis 1981, Dietrich Stoppe. Heute ist der SPD-Politiker gestorben. Ein Nachruf von Sonja Dengi.
Dietrich Stoppes spektakulärer Sturz ist in die Westberliner Annalen eingegangen. Sein Name wird stets mit einem der größten Bauskandale der Stadt assoziiert werden, der Garski-Affäre. Der Architekt Garski hatte Bürgschaftsgelder des Landes in Höhe von fast 1 Million Mark förmlich in den Sand gesetzt. Ein groß angekündigtes Bauprojekt in Saudi-Arabien entpuppte sich als Luftschloss. Daraufhin mussten 2 Senatoren zurücktreten. Stoppe war gezwungen, den Senat umzubilden. Doch seine Parteigenossen folgten ihm nicht. Mit diesen bewegenden Worten trat Stoppe am 15. Januar 1981 als Bürgermeister, SPD-Landesvorsitzender und Abgeordneter zurück.
Ich liebe unsere Stadt.
Nach seinem Rücktritt kehrte er der geliebten Wahlheimat Berlin erst einmal den Rücken und suchte Zuflucht in New York, als Leiter der dortigen Friedrich-Ebert-Stiftung. Doch schon 2 Jahre später mischte er als Bundestagsabgeordneter wieder in der Politik mit, auch wenn er zugab, dass der Sturz an ihm nagte.
Dies ist allerdings eine Wunde, die tief sitzt, denn ich betrachte das immer noch als unfair. Und auch als das Vorgehen von politischen Hasardeuren, denn die konnten ja alle nicht wissen, wie sich die Dinge weiterentwickelt.
Dabei hatte der politische Aufstieg des in Westpreußen geborenen Stobbe kometenhaft begonnen. 1967 zog er für die Berliner SPD ins Abgeordnetenhaus und wurde sofort Fraktionsgeschäftsführer. Schon 1973 war er Bundessenator und dann 1977 mit 39 Jahren der jüngste deutsche Länderchef. Als Höhepunkt seiner politischen Karriere sah er seinen Einsatz für eine Entspannungspolitik zwischen Ost und West. Ausgerechnet er, der dem rechten Flügel der SPD zugerechnet wurde, machte sich für eine Annäherung an die Sowjetunion und die DDR stark. Bei den Parteigenossen fiel er in Ungnade. Doch für ihn gäbe es auch ein Leben jenseits der Politik, sagte er.
Politische Ämter sind nicht das Leben. Wenn man nie wieder davon loskommt, dass man mal regierender Bürgermeister war und es jetzt nicht mehr ist, dann ist man erstens kein richtiger Mensch und zweitens ist man auch für die Politik untauglich. Man muss das verkraften können.
1990 verabschiedete er sich von der Politik und ging in die Wirtschaft. Zunächst arbeitete er in einem deutsch-amerikanischen Beratungsunternehmen, dann machte er sich als Unternehmensberater selbstständig. Berlin zu dienen habe er stets als Ehre empfunden, sagte er anlässlich seines 70. Geburtstages. Seine Leidenschaft galt zum Schluss dem wiedervereinten, pulsierenden Berlin. Im Alter von 71 Jahren zog der Vater von zwei Söhnen aus dem beschaulichen Hermsdorf nach Mitte, um mit seiner zweiten Ehefrau das kulturelle Leben zu genießen.
Und wir kommen nun zum Sport. Im Mittelpunkt die Fußball-Bundesliga und Wintersport. Alles Weitere jetzt von Jürgen Kopp.
Ja, und wir starten mit der Fußball-Bundesliga und dem 23. Spieltag, wobei eine Partie heute erst um 6:30 begonnen hat. Mainz gegen Bayern München. Spielstand derzeit 1:0 für die Bayern. Torschütze war Bastian Schweinsteiger. Im Norden gab es erneut ein Derby. 3 Tage nach der 0:1-Pleite gegen den FC St. Pauli bezwang der Hamburger SV. Heute Werder Bremen mit 4:0. Und bei HSV-Nationalspieler Dennis Aogo war daher etwas Erleichterung zu spüren.
Ich muss ehrlich sagen, das war natürlich kein einfaches Spiel. Aber wenn man gesehen hat, wie wir gerade in der zweiten Halbzeit gespielt haben, dann glaube ich, haben wir uns in so einen kleinen Rausch gespielt und haben befreit aufgespielt. Und ich glaube, wir haben dann auch hochverdient gewonnen.
Der HSV ist damit Tabellensiebter mit einem Punkt Rückstand auf die Europa-League-Plätze. Außerdem hat der HSV einen neuen Sportdirektor verpflichtet. Nach NDR-Informationen sind sich die Hamburger ab dem Sommer mit Frank Arnesen einig geworden. Der Däne ist momentan Sportdirektor beim FC Chelsea. In Hamburg erhält Arnesen einen Vertrag bis 2014. Bei Werder Bremen ist dagegen wenig im Lot. Nach jetzt 5 sieglosen Spielen in Folge trennen die Bremer nur noch ein Zähler vom Relegationsplatz 16. Den Abstiegskampf, versichert Werder-Trainer Thomas Schaaf, hat das Team aber längst angenommen.
Wir sind nicht naiv mit dieser Situation umgegangen, sondern wir wussten, dass es ein langer Weg sein kann und dass man sich konstant auch dagegen wehren muss. Auf der anderen Seite ist es dann eben auch so, dass man in den Situationen natürlich dann auch mit sich selbst beschäftigt ist und nicht unbedingt vor Selbstvertrauen strotzt.
Im Gegensatz zu Hannover 96, die Niedersachsen setzten sich heute gegen Kaiserslautern klar mit 3:0 durch und bleiben damit als Tabellendritter weiter auf Champions-League-Kurs. 96-Torschütze Jan Schlautraff.
Ja, erste Halbzeit waren wir nicht so gut drauf. Ich glaube, dass wir sehr gut und effektiv zugeschlagen haben, aber haben nicht so gut gespielt wie gewohnt. Aber dann zweite Halbzeit sind wir rausgekommen, glaube ich, haben wenig anbrennen lassen und hinten raus dann auch verdient gewonnen.
Verdient gewonnen hat auch der Bundesliga-Spitzenreiter. Borussia Dortmund dominierte den FC St. Pauli und ging als verdienter 2:0-Sieger vom Platz. Dortmunds Nationalspieler Kevin Großkreuz rührte gleich mal die Werbetrommel für die kommenden großen Aufgaben des BVB.
Wir haben wieder Volldampf-Fußball gespielt. Wir haben den Fans wieder einiges gezeigt, glaube ich. Und wer jetzt noch unzufrieden ist, weiß nicht mehr weiter. Jeder kann stolz auf die Mannschaft, auf den Verein sein. Und wir reisen jetzt mit 10.000 Mann nach München, geben da Vollgas und werden das Spiel da unten gewinnen.
Borussia Dortmund liegt weiter an der Spitze mit 13 Punkten Vorsprung auf Bayer Leverkusen. St. Pauli ist Elfter. Nach wie vor beängstigend ist die Lage für den VfL Wolfsburg. Die Wolfsburger verloren in Freiburg mit 1:2. Außerdem kam der 1. FC Köln in Hoffenheim zu einem 1:1 Unentschieden. Morgen noch 2 Partien. Leverkusen gegen Stuttgart und das Derby im Westen. Mönchengladbach gegen Schalke und noch eine Meldung von den Skiweltmeisterschaften in Garmisch. Dort ist Maria Riesch bei der Slalom-WM Vierte geworden.
Das Wichtigste vom Sport, zusammengefasst von Jürgen Kopp. Und das war's für heute im Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Andreas Flocken.
NDR Info.